Großbären Inside, der Podcast.
Hallo Großbären, hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die drei Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch auch heute wieder für das Team von Großbären Inside durch die Sendung führen. Wir haben den 29. März 2024 und es ist die 175. Sendung. Und es macht uns immer noch Spaß. Das haben wir jetzt gerade so vor kurzem festgestellt. Politisch war die Woche nicht so gravierend. Es ist nach wie vor Stillstand in der Gemeinde, weil der Bürgermeister ja einen Großteil der Mitarbeiter aus den entsprechenden Fachausschüssen abgezogen hat. Es gab nur einen kleinen Ortsbeirat in Diedersdorf, aber natürlich gab es einige andere erschreckende Nachrichten von einem Prozess, der von einer Straftat, die mal vor 6 Jahren stattgefunden hat, 2018, mit einem Überfall auf der Tabakfabrik. Es gab aber auch ein Tötungsdelikt in der Konnerwesselsiedlung an der Gartenstraße. Auch das bewegt natürlich die Menschen, weil das Straftaten sind, die wir eigentlich nur aus der großen Stadt neben uns kennen und selber bei uns immer noch so eigentlich glauben, dass wir in einer wirklichen, ich will nicht sagen konfliktfreien Gemeinde leben. Sie hat genug Konflikte, vieles kriegt man nicht mit, aber alles ist vielleicht etwas kleiner, etwas weniger, etwas seltener. Nichtsdestotrotz war es ansonsten eine sehr interessante Woche. Die Osterfeiertage spielen natürlich so ein bisschen mit. Die Menschen kommen etwas runter. Der Frühling kommt, führt dann eher zu einer positiveren Grundstimmung. Und natürlich haben wir auch wieder, gerade zur letzten Sendung, Feedback bekommen. Das Interessante ist, dass wir von vielen gelobt worden sind für die dann doch relativ klare Berichterstattung. Interessant war allerdings auch, dass uns jemand gefragt hat, dass wir doch mal bitte die Versäumnisse des Bürgermeisters nennen sollen, was natürlich dann schon der Fragestellung ein Problem ist, weil wenn man wenig tut, dann gibt es auch nicht wirklich so viel Versäumnis, außer das Versäumnis, dass eben wenig passiert. Und es ist eher das, dass wenig passiert. Wir haben als Gemeinde sicherlich, braucht jeder nur mal vor seine Tür treten und gucken, genug große Vorhaben, die uns eigentlich auch in eine glorreiche Zukunft bringen sollte. Das Problem Zukunft und die Zukunft zu gestalten, ist leider etwas, was in dieser Gemeinde zumindest dem Bürgermeister so völlig abgeht, weil alle Probleme, die wir jetzt kommen sehen, alle Probleme, die da sind, waren bereits vor 5 Jahren da. Sie waren vielleicht noch etwas kleiner, noch nicht ganz so sichtbar, aber wenn man ein bisschen einfach sich mal Zahlen ansieht von einer wirtschaftlichen Entwicklung, einer Bevölkerungsentwicklung, dann konnte man über vieles schon, hätte man schon Entscheidungen treffen können. Ich möchte nur mal daran erinnern, die Gemeinde Großbären hat ja irgendwann mal einen Hort gebaut und da dauerte von der ersten Entscheidung, dass wir einen Hort brauchen, bis zur Fertigstellung, haben wir fast 5 Jahre gebraucht. Wenn ich mir jetzt überlege, dass unsere derzeitige Hortentwicklung so ist, dass sie inzwischen schon schwierig ist, weil wir mit Sondergenehmigung arbeiten, wir da Kinder einfärchen in Massen, wo ich schon sagen muss, also das hat mit pädagogischer Arbeit, ich weiß, dass die Mitarbeiter dort alles geben, um diese pädagogische Arbeit darzustellen, aber der muss dann auch die Kommune, also sprich in dem Fall die Gemeinde, an ihrer Spitze dann auch der Bürgermeister, dafür Sorge tragen, dass eben auch die räumlichen Bedingungen einfach geschaffen sind, einfach da sind. Und das hätte man schon vorher sehen können. Es gibt viele andere Dinge, über die man auch reden kann. Wir müssen mal schauen. Eigentlich wollen wir uns ein bisschen mehr Richtung Zukunft orientieren, was wir machen müssen. Da ist es dann immer nur ganz gut, dass man die Vergangenheit sehr ansieht, weil man über vieles schon mehrfach gesprochen hat und eben dann mehrfach nicht ganz so viel passiert ist. Nichtsdestotrotz bedanken wir uns natürlich herzlich für das Feedback. Jede Idee, jeder Vorschlag, der uns weiterbringt, ist gerne wichtig, soll gehört werden und hat dann auch hier durchaus Anspruch, dass wir ihn hier, ja, euch mitteilen können, wie auch immer. Wir wünschen euch jetzt erstmal natürlich viel Spaß beim Zuhören. Wenn ihr etwas habt, so könnt ihr uns gerne jederzeit ansprechen, entweder per E-Mail unter info@großbäreninsight in einem Wort geschrieben.de oder ihr sprecht uns einfach an auf der Straße, wie auch immer. Wir sind ja griffbereit und im Wahlkampf werden wahrscheinlich jetzt auch der Effekt erleben, dass sie auf einmal auch viele Gemeindevertreter sehen, die sie sonst vielleicht im Jahr nicht so häufig gesehen haben. Wir haben ja immer ein sehr zweigeteiltes Bild. Sie haben Gemeindevertreter, darunter zähle auch ich mich, die Sie immer ansprechen können, die immer aktiv sind, die sich auf Veranstaltungen auch mal sehen lassen, die versuchen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, um deren, ja, Wünsche oder auch Sorgen zu erfahren. Weil nur wenn du das weißt, was wirklich passiert, dann kannst du auch reagieren. Und es gibt eben welche, die sehen Sie, ja, wenig bis gar nicht. Die sehen Sie dann nur zur Wahl. Da gibt es dann auf einmal die Wahlstände. Und naja, das wäre uns, mir persönlich, zu wenig. Jetzt aber erstmal
viel Spaß beim Zuhören.
Die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht erinnern, im Jahr 2018 erbeuteten Paketboten, also zumindest zwei Männer, die sich als Paketboten verkleideten, fast 200.000 Euro von einer Tabakfirma bei uns in Großbären. Hiervon stand jetzt ein 42-Jähriger wegen schweren Raubes vor dem Landgericht Potsdam und es gab ein Urteil. Aber vielleicht nochmal zur Erinnerung, der Leiter der Tabakfabrik hörte einen seiner Mitarbeiterinnen rufen, Hilfe, Hilfe, Überfall. Dann ging es sehr schnell an einem Vormittag im Februar 2018, also jetzt inzwischen fast 6 Jahre her, hatte die Mitarbeiterin zwei Männer, verkleidet als Paketboten, die Tür aufgemacht. Statt das Paket abzugeben und wieder zu gehen, stürmten die Männer das Büro und gingen dann relativ zielsicher auf die Geldkassette, die für den Transport zur Bundesbank vorbereitet war, und flohen damit. Die sind rein, die wussten, wo sie hin wollten, sagte hinterher die Mitarbeiterin vor Gericht. Sie war völlig erstaunt, überrascht. Immerhin erbeuteten die Männer 200.000 Euro. Es gab beim Prozessauftakt, erinnerte sich der mittlerweile in Rente gegangene Leiter des Unternehmens an diesen Tag, immer wie gesagt vor 6 Jahren, dass er sei zwar den Dieben hinterher, aber was hätte er wohl gemacht, wenn er sie erwischt hätte? Also er hatte zwar Pfefferspray dabei, aber das ist natürlich, wenn jemand mit größter Kriminalität vorgeht, dann nimmt er vielleicht auch in Kauf, Menschen zu verletzen. Die Männer haben Baseballcaps und Handschuhe getragen. Die Überwachungskameras haben sie zwar ein Stück weit aufgenommen. Die Diebe sind dann mit einem gestohlenen Fahrzeug geflohen und entsorgten dann die Kassette in Berlin. Die ist bis heute nicht aufgefunden. Einer der Täter, das Landgericht sprach dann immer von einem bislang unbekannten gebliebenen Person, stellte bis heute ein Rätsel auf. Bei einem anderen glaubten die Behörden, ihn gefunden zu haben, weil die Fingerabdrücke auf der Gelbkassette führten die Ermittlerin zu diesem 42-jährigen Polen. Der war mittlerweile untergetaucht und wurde dann per internationalen Haftbefehl gesucht. 2021 wurde dann am Flughafen gefasst. Und am dritten Prozesstag, am 26. März, sprach dann die Richterin allerdings den Angeklagten frei, weil man ihm die Tat nicht zu 100% nachweisen konnte. Nach den derzeitigen Informationen wird die Staatsanwaltschaft Potsdam keine weitere Ermittlungsverfahren einleiten, weil sie keine weiteren Erkenntnisgewinne hatten. Das ist eigentlich schlimm. Jedoch muss man natürlich eins sagen, noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Fakt ist ganz einfach. Natürlich zeigt das einmal mehr, dass in Großbären eben auch nicht nur eitel heitel Sonnenschein ist, sondern auch da eben etwas passiert. Fakt ist, es gab jetzt einen Prozess 6 Jahre später, der dann eben zumindest zu keiner Verurteilung führte. So ist das manchmal im Leben. Und auch das passiert in unserem beschaulichen Großbären manchmal. In Großbären wurde vor einigen Tagen eine Frau erstochen. Eine 63-Jährige wurde am letzten Sonntag mutmaßlich von ihrem erwachsenen Sohn erstochen. Die Nachbarn in der Gartenstraße sprachen von einer schrecklichen Tat. Gut, es ist eigentlich eine reine Einfamilienhausgegend. Da wohnen zum größten Teil Familien, die Gartenstraße in Großbären. Am Sonntagabend wurde eine 63-jährige Frau getötet. Beim mutmaßlichen Täter soll es sich um den erwachsenen Sohn der Frau handeln. Das erzählten zumindest einige Nachbarn und das wurde dann auch in den Medien, zumindest auf Nachfrage der Märkisch Allgemeinen Zeitung, durch die Potsdamer Staatsanwaltschaft bestätigt. Von dem bisherigen Erkenntnisgewinn über die Motivlage kann dann eigentlich nur zum größten Teil spekuliert werden. Was wirklich passiert ist, kann man, wie gesagt, nur ein Stück weit von dem nehmen, was bisher die Polizei und auch die Staatsanwaltschaft haben veröffentlicht. Ein 29-Jähriger soll seine Mutter mit einem Messer erstochen haben. Die Tat war wohl gegen 19 Uhr, sagt die Staatsanwaltschaft. Der mutmaßliche Täter sei wegen möglicher verminderter Schuldfähigkeit in eine psychiatrische Klinik untergebracht worden. Das erfuhr bereits die Matz dann einen Tag später. Das sprach sich natürlich oder spricht sich bei uns im Dorf relativ schnell rum. Der Sohn hätte wohl seine Eltern zu Hause besucht, dabei soll es dann nach einiger Zeit zum Streit gekommen sein. Und dieser Streit ist dann eben so eskaliert, dass man irgendwann die Polizei um Hilfe rufen musste. Die Beamten, die dann eintrafen, konnten aber nicht mehr verhindern, dass der Sohn vor den Augen auf seine Mutter einstach und ihr tödliche Verletzungen zufügte. Sie verstarb noch am Unfallort. Es wird dann natürlich viel gemutmaßt, gerade auf psychologischer Ebene. Was passiert da eigentlich bei einem sogenannten Muttermord? Das ist ein psychologisches Phänomen. Braucht man eigentlich ja nicht drüber lange nachdenken. Fakt ist ganz einfach, ist ein Mensch, eine Nachbarin in unserer Region ums Leben gekommen. Und wir sind alle gut beraten, wenn man natürlich den Hinterbliebenen sein Beileid ausspricht. Und eigentlich dann auch nicht mehr nachfragt. Ich finde es dann immer so erstaunlich, dass dann in den sozialen Medien sofort einerseits nachgefragt wird, wer war was, was war es genau. Also die klassische Neugier soll befriedigt werden. Gleichzeitig gibt es dann sehr viel Mutmaßungen über Dinge, die vielleicht eben noch gar nicht feststehen. Was genau da vorgeht, wird man unter Umständen nie ganz erfahren. Das ist das, was man bisher weiß, und die schreckliche Tat macht es nicht besser, wenn man dann mehr weiß. Von unserer Seite aus gelten natürlich die Beileidsbekundung den Hinterbliebenen, und es zeigt einmal mehr, dass auch in Großbären eben alles eben auch vorkommen kann und vorkommen wird oder schon vorgekommen ist, was natürlich auch in der großen Stadt wie Berlin, ich will nicht sagen zum Tagesablauf gehört, aber eben auch in unserer kleinen, beschaulichen Großbären. Auch wir hatten schon Banküberfälle, auch wir hatten schon Morde und Straftaten, die so widerwärtig sind, dass man sie hier gar nicht auflisten möchte. Das passiert eben. Und hier und da möchte man nicht hinter die Fassaden und hinter die Fenster schauen, was da wirklich alles immer so passiert. Lasst uns davon allerdings nicht den Mut nehmen. Wir leben in einer zumindest beschaulichen Gegend. Auch hier gibt es natürlich dann ja auch solche Schreckenstaten. Jetzt endlich soll auch der Wochenmarkt in Großbären bald kommen. Das Jahr 2024 bringt dann hier und da dann doch neue Chancen und auch neue Ideen. Ab Mitte April soll dann der lang ersehnte Wochenmarkt in Großbären stattfinden. Er wird dann von der Deutschen Marktgilde organisiert. Die Gemeindevertretung hat ja lange dafür geworben, dass es diesen Wochenmarkt dann auch gibt. Die Verwaltung, insbesondere der Bürgermeister, die das Produkt jetzt eher verschleppt haben, als dass sie man es tatkräftig unterstützt hat. Es ist jetzt so, dass auf dem Markt dann hoffentlich unsere Einwohner und Einwohnerinnen und unsere Gäste frische regionale Produkte erhalten können. Es soll ein Einkaufserlebnis sein unter freiem Himmel und man ist guter Dinge, dass das, wie gesagt, jetzt nach einer sicherlichen Anlaufzeit, die man jetzt beobachten muss, muss man dann permanent prüfen, was ist denn die Präferenz der vorhandenen Marktstände, Öffnungszeiten, Sortimente etc. müssen dann sicherlich nochmal kritisch hinterfragt werden. Das Ziel ist es aber, den Wochenmarkt so attraktiv zu gestalten, dass er eine feste Größe wird in der Gemeinde und sich diesbezüglich dort auch etabliert. Ob es dann wirklich ein Publikummagnet wird, wird man sehen. Wir sind aber positiver Dinge. Die Gemeindevertretung, wie gesagt, hat sich lange dafür eingesetzt, dass dieser Wochenmarkt dann auch kommt. Jetzt wollen wir hoffen, dass er dann auch nicht nur erfolgreich wird, sondern dass er letztlich den Händlern, die dort sind, auch so viel Einkommen beschert, dass sie eben auch gerne wiederkommen wollen, weil der ganze Wochenmarkt macht nur Sinn, wenn er dann von der Bevölkerung auch angenommen wird. Wir werden weiterhin darüber berichten und dann sicherlich in der Woche, bevor er startet, nochmal extra darauf hinweisen. Und es gab in dieser Woche einen Ortsbeirat Diedersdorf, der neben den üblichen, Sorgen und Problemen der Diedersdorferinnen und Diedersdorfer einmal mehr auch deutlich macht, dass wir doch zumindest in einer, Kriminalitätslage sind, in der man sagen kann, wir sind schon, ich weiß immer nicht, wie man sagen soll, wir sind in einer relativ sicheren Situation. Warum sagt man das? Naja, ganz einfach. Wir hatten beim Ortsbeirat die Polizei da, unsere Revierposten. Dort hat sich die neue Kollegin vorgestellt, die Ortsteile macht und war mit ihrem Kollegen, dem Jens Masso, da. Und man hat so ein bisschen sich vorgestellt. Und dann gibt es natürlich sofort Fragen, wie ist denn die Sicherheitslage bei uns hier? Was können wir denn besser machen? Worauf können wir denn stärker hinwirken? Und da ist dann schon so ein bisschen rausgekommen, dass man natürlich sagen musste, dass man hier und da mit seinem eigenen Eigentum vielleicht etwas zu sorglos umgeht. Wenn ich dann Fahrräder auf einem Grundstück zu stehen habe und sie aber nicht anschließe, aber das Tor ist offen, dann mache ich es vielleicht möglichen Straftätern zu leicht, um dann diese Fahrräder dann im Endeffekt nur aufs Gelände zu gehen und sie zu nehmen und zu klauen. Ja, also da muss jeder sich selber auch mal an die eigene Nase fassen, inwieweit macht er es vielleicht möglichen Kriminellen zu leicht, um zumindest Kfz-Diebstähle Diebstähle am Eigentum zu unterbinden. Es war ganz spannend. Neben den beiden Polizistinnen waren dann noch die Sicherheitspartner vor Ort, die natürlich sich auch einigen Fragen der Bürger gestellt haben. Es gab dann, wie gesagt, mehrere Hinweise, das eigene Eigentum zu schützen, aber auch ein Thema, was immer wieder aufkommt, ist es mit den beleuchteten Hausnummern, muss man dazu sagen. Das ist ein bisschen tricky. Früher hieß es immer, die Hausnummer muss beleuchtet sein. Da ist das Ordnungsamt sogar rumgegangen. Eigentlich sollte man das aus Eigeninteresse schon drauf achten, weil geht ja nicht um den DPD-Mann oder den Postboten oder dass der das Haus findet, sondern es geht in Notsituationen, dass es die Feuerwehr und die Rettungsdienste dann auch finden und dann eben auch die Hausnummer relativ schnell sehen und sehen, okay, da müssen sie auch hin. Gerade in Diedersdorf, die wir ja vor einigen Jahren mit den zahlreichen Straßenumbenennungen auch gleichzeitig relativ viele Hausnummern verändert haben, was dann dazu führt, dass es dann schon schwierig ist, selbst für Menschen, die hier schon lange wohnen, dann gleich zu sagen, wo jetzt eigentlich die Hausnummer ist. Also das war ein Thema. Im Bundesbaugesetz steht drin, dass die Hausnummer klar zu erkennen sein muss. Das Heißt, sie müsste eben dann nachts gegebenenfalls beleuchtet sein oder, das ist bei mir jetzt zum Beispiel vor der Tür, ich habe eine Straßenbeleuchtung vor der Tür, die fast direkt auf meine Hausnummer scheint und demzufolge würde eine beleuchtete Hausnummer da dann nicht mehr so viel bringen, weil die Straßenlampe ja an ist. Aber nichtsdestotrotz, möge bitte jeder Zuhörer, egal wo er wohnt, sich einfach hinterfragen, ist seine Hausnummer so klar zu erkennen, dass im Krisenfall ein Rettungssanitäter sie sofort erkennt. Das ist einfach eine Frage, die jeder von euch mitnehmen darf. Ansonsten war der Ortsbeirat, es ging um die üblichen Fragen. Eine Frage taucht dann immer mehr auf. Der Ortsbeirat hatte sich irgendwann mal für stark gemacht für Bänke in der Ortslage, also an unseren Radfahrwegen und an unseren Wanderwegen. Die Bänke sind jetzt schon seit über einem halben Jahr in der Gemeinde geliefert worden. Es wurde dann uns immer vertröstet, dass sie irgendwann aufgestellt werden, aber es ist bis heute nicht passiert. Man hätte es damals machen können, als man die Bänke geliefert kam, weil da braucht man dann auch Technik. Die Bänke sind nicht so eine Metallrahmen- oder Holzrahmenbänke, sondern das sind halbe Baumstämme aufgeschnitten. Das sind richtig massiv schwere Bänke. Da braucht man wahrscheinlich auch Technik für, aber nichtsdestotrotz, von der Beantragung bis irgendwann werden sie ja hoffentlich stehen. Vielleicht erleben wir es noch in dieser Legislaturperiode und die geht ja noch bis 9. Juni, dass dann auch wirklich dort dann endlich vielleicht auch die Bänke in der Ortslage Diedersdorf stehen. 5 Jahre sollten eigentlich für Bänke ausreichen. Und noch ein Hinweis für alle Freunde des Spargels. Wir haben ja in der Gemeinde Großbeeren mit dem Spargelgut Diedersdorf einen eigenen Spargelhof, der auch einen Fabrikverkauf, also einen Werksverkauf, direkt vom Hof weg Spargel verkauft. Die ersten Spargel sind schon geerntet worden und sind relativ schnell verkauft worden. Nichtsdestotrotz, Spargelzeit geht los. Jeder, der daran Interesse hat, die haben auch eine Spargelhof in Diedersdorf, hat auch eine gute Lokalität. Da kann man jetzt mal hinfahren und kann mal sich gemütlich den Spargel gönnen. Vielleicht wartet er noch 1-2 Tage, weil jetzt über die Osterfeiertage wird da sicherlich relativ viel los sein. Natürlich kommen auch Unmengen an Berlinern raus, um sich, es ist der nächstgelegene Spargelhof aus dem Süden der Stadt, also ist das immer sehr gut besucht. Nichtsdestotrotz, der Diedersdorfer Spargel ist schon lecker. Gönnt euch durchaus hier und da eine Stange. Und die ersten Osterfeuer haben natürlich schon stattgefunden. Wenn wir heute Freitag hierüber berichten, dann hat ja zumindest schon mal Kleinbeeren stattgefunden. Es war auch wohl wieder ein großer Erfolg. Es gab, es ist ja immer eine besondere Stimmung, gerade in den Ortsteilen, unsere Osterfeuer, weil sie in jedem Ortsteil irgendwie einen völlig individuellen Schwerpunkt haben. Während Kleinbeeren immer sehr, wirklich diesen dörflichen Charakter schon betont, ist es in Diedersdorf nochmal eine andere Nummer. Aufgrund der relativ vielen Schlossgäste und aufgrund der Größe des Geländes ist es meistens fast größer als das in Großbeeren, das ja auch dann am Samstag noch ist. Und Heinersdorf ist dann nochmal spezieller, weil da geht es wirklich nur, dass das Dorf sich darum trifft. Da ist dann auch immer ein großes Feuerwerk, aber das ist dann, da wissen dann eher nur die Heinersdorfer und Birkholzer und Birkenhainer, dass das stattfindet und das ist etwas noch etwas kleiner. Aber geht durchaus hin, schaut sie euch an. Wie gesagt, Kleinbeeren ist jetzt gut gelaufen. Am Samstag wird dann Großbeeren, Diedersdorf und Heinersdorf folgen. Bier und Bratwurst gibt es sicherlich bei allen. Und deswegen genießt das ein bisschen die schönen Tage und das Wetter soll ja ganz gut werden. Wollen wir hoffen, dass es dann auch am Osterfeuer so ist. Der Wahlkampf zur Kommunalwahl läuft auf uns zu. Inzwischen haben fast alle Parteien und Organisationen ihre Kandidaten benannt. Es ist ganz interessant, dass jetzt im Nachgang noch neue Listen auftauchen, wo genau das passiert, wovor wir vor der letzten Sendung gewarnt haben, nämlich dass dort der Bürgermeister selber mit auf die Liste wohl gehen wird. Zumindest ist zurzeit das Gerücht, wir werden in der nächsten Sendung sicherlich darüber berichten können oder in der übernächsten, ob aus dem Gerücht auch nackte Wahrheit wurde. Die Wählerinitiative Wir für Großbären, die einzige parteiunabhängige Alternative zurzeit, hat ihre Kandidaten benannt. Sie geht mit 7 Kandidaten rein. Aber das Schöne ist auch, da wir ja immer mehr merken, dass der Landkreis Einfluss gewinnt, auch in unserer Gemeinde. Und wir aber eigentlich feststellen müssen, dass Parteipolitik gerade im Landkreis gegebenenfalls gegen die Interessen der Gemeinde auf einmal laufen. Nämlich, warum sollte ein Kreistagsabgeordneter gegen eine Parteilinie aus dem Land stimmen? Oder warum sollte ein Kreistagsabgeordneter von einer gewissen Partei gegen die eigene Landrätin stimmen? Sind das alles Dinge, die dazu führen, dass gerade vielleicht die Interessen der Gemeinde nicht ausreichend berücksichtigt werden? Deswegen gab es eine oder gibt es eine Initiative, die sich jetzt von den 5 Wahlkreisen in 4 dieser Wahlkreise gegründet hat. Die nennt sich Wir für Teltow-Fleming. Man will hier auch versuchen, dass man wirklich sagt, wir sind für die Region und wir wollen in dieser Region etwas bewegen und wir wollen eben nicht von außen fremdgesteuert sein über eine parteipolitische Bindung, beziehungsweise wir wollen eben das so entscheiden, was ist das Beste für den Landkreis. Deswegen an dieser kleine der Hinweis schon, wir freuen uns natürlich, wenn ihr, liebe Zuhörer, uns dann spätestens bei der Kommunalwahl am 9. Juni auch dahingehend noch unterstützt. Jetzt hat es der Bürgermeister von Großbären sogar in die Landespolitik geschafft. Es gibt zurzeit eine Überarbeitung der Kommunalverfassung. Das ist das Regelwerk, was im Endeffekt den sogenannten Hauptverwaltungsbeamten, also sprich den Bürgermeister und die Gemeindevertretung, aber auch die Ortsbeiräte auf eine rechtliche Grundlage stellt. Und wir haben in der Vergangenheit immer wieder mal darüber gesprochen, dass diese rechtlichen Grundlagen eben teilweise dann auch dazu führen, dass man sie auch gegen politische Entscheidungsprozesse nutzen kann. Und das ist insbesondere in der Gemeinde Großbären in den letzten Jahren, muss man leider sagen, häufiger passiert. Was ist da passiert? Es gibt den schönen Punkt Beanstandung. Das ist der Paragraph 55 in der Kommunalverfassung. Da gibt dem Bürgermeister das Recht, wenn er der Meinung ist, und nur er muss dieser Meinung sein, kein anderer, dass ein Beschluss der Gemeindevertretung rechtswidrig ist, dann kann er den beanstanden. Dann muss er seine Beanstandung begründen, dann muss darüber erneut abgestimmt werden, dann namentlich. Und wenn das dann wieder so ist, dann ist der Beschluss in dem Fall schwebend. Ist er ja schon bei der ersten Beanstandung schwebend unwirksam. Das heißt, er erzeugt dann keine Satzungs- oder Rechtskraft und muss dann vom Bürgermeister der der Aufsicht, in dem Fall die Rechtsaufsicht über die Gemeinde und die Städte in unserem schönen Land Brandenburg, muss dann denen übergeben werden und die fällen dann ein Urteil. Ist es rechtswidrig oder nicht? Das kann man dann immer noch mal beklagen, wenn man es möchte, aber nichtsdestotrotz ist das so, ja, der Begriff Schiedsrichter trifft es natürlich nicht ganz, aber im Endeffekt ist es die Rechtsaufsicht. Sie muss prüfen, was funktioniert und was funktioniert nicht. So ist normalerweise der Regelablauf in den letzten Jahren, fast Jahrzehnten gewesen, seitdem die Kommunalverfassung da ist. Jetzt ist in der Gemeinde Großbären Folgendes passiert. Normalerweise müssen diese Beanstandungen innerhalb von 3 Monaten entschieden sein. Aber der Bürgermeister hat es unterlassen, der Rechtsaufsicht Unterlagen zukommen zu lassen. So konnten die nicht entscheiden. Das ist dann der Lex Borstel, den jetzt die Landesregierung in ihren Entwurf für die Kommunalverfassung mit aufgenommen hat und der jetzt auch Rechtskraft erlangen wird demnächst. Da steht dann nämlich drin, dass man das eben nicht so machen darf, weil die Gemeinde Großbären hat, mal so zum Hintergrund, Beanstandungen, die sind aus dem Jahr 2021. Da wurde zum Beispiel mal vom Bürgermeister eine Änderung der Hauptsatzung beanstandet. Da ging es darum, dass die Gemeindevertretung ab einer gewissen Summe mit Spracherecht bei Klagen haben wollte, wenn der Bürgermeister jemand verklagt, weil die Rechtsanwaltskosten, die Gerichtskosten exorbitant eben gestiegen sind. Und es gab zum Beispiel auch eine Beanstandung, dass die Gemeindevertretung eine eigene Rechtsberatung beauftragen darf, weil wenn der Bürgermeister Beschlüsse als rechtswidrig bezeichnet und die Gemeindevertretung eben eine andere Rechtsmeinung hat, dann hat sie ja auch den Anspruch, sicherlich sich dann auch rechtlich beraten zu lassen. Beides ist beanstandet worden, aber normalerweise hätte man dann 3 Monate später eine Entscheidung dazu gehabt, aber das ist bis heute offen, weil der Bürgermeister diesbezüglich die Unterlagen nicht reingereicht hat. Eine Vermutung liegt natürlich nahe, dass er genau weiß, dass die Beschlüsse rechtsgültig sind und er natürlich dazu es schafft, dann eben diese Beschlüsse aufzuhalten und auf die lange Bank zu schieben und dann können sie eben nicht bearbeitet werden. Das ist der Lex Borstel. Der Lex Borstel hat jetzt dazu geführt, dass die Landesregierung gesagt hat, okay, das kann eigentlich nicht sein, weil das widerspricht dem Rechtsprinzip der Kommunalverfassung. Was dann dazu führte, dass man jetzt den Paragraph 55 geändert hat zukünftig. Und zwar ist dort zukünftig, dass er erneut, also der Ablauf selber ist fast ähnlich, dass erneut danach eine zweite Abstimmung stattfindet. Die Gemeindevertretung kann über die erneute Angelegenheit beschließen. Sie kann dem Beschlusstext auch eine abgestimmte Rechtsauffassung als Begründung beifügen. Also auch ihre Rechtsmeinung. Es war bis dato eigentlich gar nicht so ohne weiteres vorgesehen. Aber was noch viel interessanter ist, dass die Entscheidung der Gemeinde muss von der Kommunalaufsicht bitte unverzüglich in einem Zeitraum von 3 Monaten getroffen werden und der Hauptverwaltungsbeamter, in dem Fall der Bürgermeister, muss die Unterlagen dann auch bringen. Tut er das nicht, kommt der Hauptverwaltungsbeamte dem nicht nach seiner Mitwirkungspflicht, das ist ja genau das, was bis dato passiert ist, kann die Kommunalaufsichtsbehörde dadurch eine oder eine Streitentscheidung nicht wirklich treffen, kann sie die Beendigung des Beanstandungsverfahrens einfach feststellen. Das ist dann sowas wie eine Art, die Juristen sagen dann eher ein Versäumnisurteil, also sprich, wenn eine Seite nicht reagiert. Und genau das führt man jetzt ein, weil die Gemeinde Großbeeren, der Bürgermeister besser, so viel Beanstandung hat, ich glaube, es sind fast 10, wo er einfach ja die Rechtsposition, die Rechtskontrolle sogar komplett aushebelt. Und das darf eben nicht sein. Und wir haben es nicht für möglich gehalten, aber das ist jetzt in der neuen Kommunalverfassung drin. Und das wird dann auch dazu führen, dass der Bürgermeister sich dann nicht mehr auch Selbsterfüllung auf Weisung sich versuchen kann, sich der Sache irgendwie zu entledigen, sondern jetzt muss er definitiv eben auch dann reagieren und muss Unterlagen bringen. Tut er das nicht, wird anhand der bestehenden Unterlagen in jedem Fall entschieden. Muss er ein Eigeninteresse daran haben, dass das jetzt auch macht. Vorher war das eben nicht so. Das ist erstaunlich, dass, wie gesagt, die Vorgehensweise des Großbeerner Bürgermeisters Einzug gehalten hat in die gesetzgebende Kraft des Landtages Brandenburg, damit dann solche Fälle, die es eigentlich nicht geben darf, sich dann eben auch nicht wiederholen. Und man hatte wohl auch Angst, dass die Art und Weise, wie das hier läuft bei uns in Großbeeren, vielleicht sogar für Konflikte zwischen Bürgermeister und Gemeindevertretung dann vielleicht dazu genutzt wird, eben um Demokratie auszuhöhlen. Und genau das will man jetzt dadurch verhindern. So hat es Tobias Borstel in die Landespolitik geschafft. So, das war's schon wieder für heute. Ich kann jetzt nur sagen, genießt die Osterfeiertage, habt ein wenig Spaß und vielleicht spielt das Wetter ja auch mit und man kann zumindest einen erholsamen Osterspaziergang machen. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund, es grüßt euch herzlich für das gesamte Team von Großbären Insight, euer Dirk Steinhausen. Bleibt gesund.